Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Spezialausgabe entstand in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bundesheer und wurde finanziert von der Republik Österreich, Bundesministerium für Landesverteidigung.
Wenn Wälder brennen, wenn Regen Straßen überflutet oder auch wenn die Erde bebt, dann sind wir Einsatzkräfte immer mittendrin. Und wenn wir uns die Statistik ansehen, dann ist klar, Naturkatastrophen, vor allem Extremwettersituationen, werden nicht nur häufiger, sondern wenn sie passieren, dann schlagen sie auch immer heftiger zu. Die Feuerwehr, die Rettung, Polizei, alle lokalen Einsatzkräfte geben natürlich immer ihr Bestes. Aber was ist denn, wenn die Lage so groß ist und so komplex wird, dass Personal und Equipment einfach nicht mehr ausreichen? Wer kommt denn dann noch? In Österreich ist das Bundesheer mit seinen Pionieren und anderen Spezialkräften. In ganz besonderen Fällen, vor allem im Auslandseinsatz, rückt AFDRU aus. Die Austrian Forces Disaster Relief Unit. Hier dreht sich alles um Katastrophenhilfe. Was die AFDRU alles kann, wo sie im Einsatz ist und wie ihr vielleicht auch Teil von AFDRU werden könnt, das hört ihr alles in dieser Folge. Ich bin Marcel Kilic und wir sind heute zu Gast im ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg in Niederösterreich. Das ist die AFDRU-Basis. Wir sind bei Major Anna Kaiser, sie ist die Kommandantin der AFDRU. Anna, vielen Dank für die Einladung und wir haben gesagt, als Einsatzkräfte sind wir per Du.
Ja, herzlich willkommen in Korneuburg.
Dankeschön. Auch bei uns ist Wachtmeister Dominik Huber. Hier in Korneuburg in der ABC-Abwehrkompanie ist er Gruppenkommandant der Brandschutzgruppe und er ist stellvertretender Zugskommandant des Rette- und Bergezugs. Dominik, herzlich willkommen. Danke dir.
Danke, dass ich da sein darf.
Welche Ereignisse beschäftigen euch denn aktuell bei AFDRU? Welche Einsätze sind gerade präsent?
Ja, sagen wir vielleicht dazu, dass AFDRU ein permanentes Thema ist. Also AFDRU ist ständig aktiv in Vorbereitung auf Einsätze, aber natürlich dann besonders plakativ bei Einsätzen. Du hast es angesprochen, vorher schon ein Einsatz, der auf jeden Fall großflächig in Erinnerung geblieben ist, ist der Erdbebeneinsatz in der Türkei im Jahr 2023 gewesen, wo AFDRU mit einem schweren Rette- und Bergeteam vor Ort war und dieses Jahr erst der Dekontaminationseinsatz in der Slowakei im Rahmen der Maul- und Klauenseuche. Und wie ich gesagt habe, AFDRU ist ständig ein Thema, ein permanentes Thema. Dieses Jahr steht bei uns unter dem Fokus der Zertifizierungsübungen für den europäischen Zivilschutzmechanismus, wo wir als AFDRU 6 unterschiedliche Teams eingemeldet haben. Und die zu zertifizieren, ist natürlich ein großer Meilenstein, der uns auch natürlich zeitlich beschäftigt. Hm.
Wieso hat denn das Bundesheer überhaupt so eine Einheit?
Dem österreichischen Bundesheer obliegt gemäß dem Wehrgesetz auch die Katastrophenhilfe im Ausland. Wir setzen dazu Kräfte ein, Fähigkeiten ein, die wir im österreichischen Bundesheer sowieso abgedeckt haben. Das betrifft auch diese 6 Module, die wir eingemeldet haben im europäischen Zivilschutzmechanismus. Da ist Waldbrand eines dieser Module. Das sind Fähigkeiten, die wir militärisch sowieso haben. Das ist auch Dekontamination, das ist Retten und Bergen unter ABC-Bedingungen, sprich nach einem Fabriksunfall zum Beispiel. ABC steht ja für atomare, biologische, chemische Bedrohungen. Wir haben auch Wasseraufbereitung, die wir hier zertifizieren im Rahmen dieses Zivilschutzmechanismus. Also alle Fähigkeiten, die in der ABC-Abwehr standardmäßig vorhanden sind im österreichischen Bundesheer, die bieten wir an als staatliche Katastrophenhilfe, um im Ausland, um bei großen Katastrophen unterstützen zu können.
Wie werdet ihr denn eigentlich alarmiert? Also wie schaut diese Alarmierungskette aus? Das beginnt ja schon ein gutes Stück, bevor ihr eigentlich ausrückt. Man ruft da nicht einfach an in Korneuburg und ruft beim Telefon ab, sondern das ist ein administrativer Prozess, der da natürlich vorhergeht.
Ja, wir sitzen hier im Lagezentrum in Korneuburg, im ABC-Abwehrzentrum und hier wird permanent beobachtet. Es wird gemonitort, was sich an Katastrophen weltweit tut, wo die AFDRU zum Einsatz kommen könnte. Damit verschafft man sich einen gewissen Zeitvorsprung, Zeithorizont, denn die Alarmierung erfolgt, wie du sagst, ja, dann ad hoc und da müssen wir innerhalb von 6 Stunden bis 12 Stunden wirklich in den Einsatz gehen können. Und um uns da etwas Zeit im Vorhinein zu verschaffen, wird permanent beobachtet. Sobald sich herausstellt, dass die AFDRU in den Einsatz gehen könnte, werden die ersten Maßnahmen eingeleitet, damit sobald die Alarmierung eintrifft, bei uns in Korneuburg auch wirklich der ganze Prozess gestartet werden kann. Dann kommt das Personal, das verfügbar ist, das sich für den Einsatz meldet, ehestmöglich hier nach Korneuburg, wird ausgerüstet, die Fahrzeuge werden ausgefasst. Das ganze Gerät wird ausgefasst, damit wir dann schnellstmöglich in den Einsatz gehen können.
Und wer kann AFTRO letztendlich alarmieren und anfordern, wenn wir da unterscheiden im Inland und im Ausland? Wer ist dafür befähigt?
Das ist eine wesentliche Unterscheidung, Inland und Ausland. AFTRO per se ist für den Auslandseinsatz ausgerichtet. Also wir werden im Ausland eingesetzt. Das heißt jetzt nicht, dass wenn im Inland die Fähigkeiten von AFTRO gebraucht werden und sie sonst nicht abgedeckt werden können, dass AFTRO dann nicht auch im Inland zum Einsatz kommen kann. Aber primär sind wir für den Auslandseinsatz da. Das ist eben im Rahmen des Wehrgesetzes abgedeckt und wir werden auf zwei Varianten alarmiert. Zum einen kann das bilateral passieren, über den jeweiligen Staat, der betroffen ist, dass bilateral in Österreich Unterstützung angefordert wird. Aber, und das ist das, was viel öfter passiert und auch viel öfter passieren wird in Zukunft, dass über die Europäische Union angefordert wird. Der betroffene Staat fordert Unterstützung in einem bestimmten Bereich, sagen wir Waldbrand, bei der Europäischen Union an. Die Europäische Union verteilt das dann an alle jene, die in diesem Zivilschutzpool registriert sind, unter anderem AFTRO mit dem Waldbrandmodul. Und damit kommt die Meldung nach Österreich. Österreich drückt dann auf den Alarmknopf und die AFTRO geht in den Einsatz.
Jetzt habt ihr im Prinzip ja zwei Erfolgsfaktoren. Das eine ist das Equipment, die Ausrüstung. Das andere sind die Menschen, die dieses Equipment bedienen und die Ausbildung dafür haben. Beginnen wir vielleicht mit der Ausrüstung. Wo ist denn AFTRO in Österreich überall? Ist alles, was AFTRO betrifft, hier in Korneuburg, wo wir heute sitzen, oder ist es in ganz Österreich aufgeteilt?
Also im Grundsatz ist AFTRO eigentlich in Korneuburg stationiert. Wir haben natürlich unsere Ausrüstung und das ganze Equipment noch in Stockerau stationiert. Das ist zurzeit jetzt bei der Änderung, das heißt in Korneuburg wird jetzt auch eine neue Halle erbaut, die AFTRO-Halle, wo das Equipment dann dementsprechend gelagert wird und von dort aus dann auch dementsprechend in den Einsatz kommt. Das ganze Equipment an sich selber können alle 6 Teams verwenden, die was dann dementsprechend auch in den EU-Pool auch drin sind und wird dann auch permanent halt auch für diesen Einsatz gebraucht, beziehungsweise auch in Übungsfällen genauso auch mit eingesetzt, um auch permanent auf diesem Gerät auch Ausbildung zu betreiben und auch geschult zu sein.
Woher kommt das Personal, die Soldatinnen und Soldaten? Sind die alle hier auch in Korneuburg stationiert oder werden die aus ganz Österreich dann zusammengezogen?
Also die Soldaten und Soldatinnen kommen aus der Miliz zum Großteil, das österreichweit im Endeffekt ist und auch zum Teil natürlich aus Kader besteht, das dann auch genauso mitwirkt und mitfährt.
Ja, und ergänzend dazu ist ganz wichtig zu sagen, dass wir nicht nur Militärpersonen mitnehmen und AFTRO nicht nur aus Militärpersonen besteht, sondern auch aus zivilen Partnerorganisationen. Wir haben Partnerschaften mit Feuerwehren, mit der Bergrettung, mit dem Arbeiter-Samariter-Bund. Auch die AFTRO Rescue Dogs werden über eine zivile Schiene gestellt. Die absolvieren den AFTRO-Basislehrgang und gehen dann gemeinsam mit uns in den Einsatz.
Das sind jetzt viele spannende Themen dabei. Wie schaut die AFTRO-Ausbildung aus und wie funktioniert das mit, bleiben wir vielleicht da mit den zivilen Einsatzorganisationen, die gehen mit euch dann in den Einsatz, also die fahren mit euch in diesem Fall zum Beispiel in die Türkei gemeinsam?
Die fahren mit in die Türkei gemeinsam, nehmen da im Rahmen des Teams die entsprechenden Aufgaben wahr, die sie als Einzelpersonen eben stellen können. In der Türkei hatten wir einen Verbindungsoffizier von der Bergrettung mit zum Beispiel, der seine Aufgabe als Verbindungsoffizier wahrgenommen hat. Ja, die machen gemeinsam mit uns den AFTRO-Basislehrgang. Und im Basislehrgang geht es einmal darum, einfach zu verstehen, zu sehen, wie tickt denn AFTRO und wie können wir hier zusammenarbeiten. Militärischer Bereich, eine militärische Grundlagenorganisation, die Logistik bietet und dann eben die einzelnen Spezialfähigkeiten der Feuerwehr, der Bergrettung, des Arbeiter-Samariter-Bunds.
Die AFTRO-Einheiten, die sind ja modular aufgebaut. Was heißt das organisatorisch und dann übersetzt in den Einsatz genau?
In Wirklichkeit heißt das, dass jedes Team, das ins Ausland geht, jedes Kontingent für einen Einsatz maßgeschneidert wird. Es hängt zum einen davon ab, was genau gebraucht wird, Retten und Bergen nach einem Erdbeben, sei es Wasseraufbereitung, sei es Dekontamination. Von dem her ist schon mal abhängig, welches Personal geht, wie viel Personal geht, welches Gerät geht. Also wir haben da schon die thematische Maßschneiderung, die notwendig ist und die wir auch machen. Jedes Element, jedes Team, das ins Ausland geht, hat dann immer einen Anteil am Management dabei. Könnte auch sagen, einen Kommandoanteil und einen Logistikanteil, einen Versorgungsanteil. Und der operative Anteil, das ist der immer geändert wird, immer angepasst wird an das Szenario. Und vom Personal her, der prinzipielle Personalbestand ist auch festgelegt, welche Funktionen braucht es. Das definitive Personal, das dann mit in den Auslandseinsatz geht, das wechselt natürlich jedes Mal, weil innerhalb von 6 Stunden abmarschbereit sein in den Einsatz, ist nicht immer jeder sofort einsatzbereit, sodass wir in diesem Personenpool, den wir haben bei AFTRO, sind ungefähr 1000 Personen drinnen, sodass wir garantieren können, dass eigentlich doch immer zu jedem Einsatz jemand verfügbar ist in der bestimmten Funktion.
Verstehe ich richtig, dass alle Module dann auch immer autark lebensfähig sind, handlungsfähig sind im Ausland? Also was jetzt auch, du sagst Versorgung, da gehört bei uns bei der Feuerwehr, gehört dazu die Verpflegung, gehört dazu die Sanitäreinrichtungen. Das nehmt ihr alles mit für euch selbst in den Einsatz?
Das nehmen wir alles mit, weil es für uns Voraussetzung ist, dass wenn wir ins Ausland gehen, um zu helfen, dass wir auf keinen Fall der Bevölkerung vor Ort oder der Regierung dem Land zur Last fallen dürfen. Deswegen nehmen wir wirklich alles mit. Versorgung ist mit für auf jeden Fall 14 Tage, Sanitäreinrichtungen, Duschen, es ist alles mit im gesamten Gepäck, das mit der AFTRU verlegt.
Also die Lebensmittel selbst dann auch schon?
Ja, Lebensmittel sind mit. Bei uns läuft das über die sogenannte Combat Ration, wie sie im Militär heißt. Das ist im Endeffekt Trockennahrung, die eigentlich dann mit heißem Wasser zubereitet wird. Also wir brauchen nur diese sogenannte Combat Ration und dann das heiße Wasser dazu, um das aufzubereiten. Aber da kannst du vielleicht ergänzen, was da alles drinnen ist, wie sich das so zusammensetzt.
Genau so ist es. Ist es eigentlich im Endeffekt ein Tagesmeal. Da sind zwei Portionen drin, wie so auch ein Frühstück. Und die kann man sich halt eben dementsprechend mit heißem Wasser auch aufkochen. Da reißt man die Verpackung auf, gibt man das Wasser hinzu, lässt man das ein bisschen wirken. Und das wird dann eigentlich ein relativ gutes Meal. Also da gibt es, glaube ich, 11 oder 12 verschiedene Sachen und die sind relativ gut.
Echt, 12 verschiedene bei 14 Tagen. Aber ich weiß auch nicht, wie der Menüplan ausschaut für die kommenden 2 Wochen, wenn ich losfahre.
Ja.
Inklusive Nachspeise ist alles dabei.
Wirklich wahr, ja? Was ist das, ein Kuchen in der Dose?
Es ist meistens so ein Pudding in die Richtung. Ja.
Ein Pudding?
Ja.
Aha, spannend. Über dieses Camp-Leben, das besprechen wir nachher auch dann noch, wie das da abseits des eigentlichen Einsatzes dann der Alltag sozusagen abläuft. Und weil ihr gesagt habt, ihr seid in Modulen organisiert. Vor kurzem wart ihr für die EU-Zertifizierungsübung auf Sardinien in Italien. Thema waren da Waldbrände und zertifiziert wird ja immer ein sogenanntes Modul, die dann auch eingemeldet werden in den EU-Katastrophenhilfemechanismus. Für alle, die es ganz genau wissen wollen, die zuhören, das ist dieser Union Civil Protection Mechanism. Und aus dem heraus wird dann auch angefordert. Und dieses Waldbrandmodul, das war ein großer Meilenstein für euch.
Ja, definitiv. Die Zertifizierungen für den Zivilschutzpool der Europäischen Union haben ja vor einigen Jahren schon begonnen. Die Übung, die du angesprochen hast in Sardinien, war da der letzte Meilenstein. Das beginnt mit einem Site-Visit hier in Korneuburg vor Ort durch die Europäische Union. Es gibt ein Planspiel, eine Tabletop-Exercise und am Schluss, wenn man das alles positiv absolviert hat, kommt es eben zu dieser Field-Exercise, zur Zertifizierungsübung, wo man gemeinsam mit diversen anderen Waldbrandteams in einer großen Übung, in dem Fall auf Sardinien zusammentrifft, dort dann ja Waldbrand bekämpft, aber auf Schritt und Tritt von Trainern und Zertifizierern auch kritisch beäugt wird, um am Ende dann festzuhalten, man erfüllt wirklich genau die Kriterien, die Europäische Union haben möchte für in dem Fall Waldbrandbekämpfung. Also man bekommt dann Brief und Siegel und damit wird festgestellt von der Europäischen Union, die AFTRU, die österreichische Katastrophenhilfe, kann Waldbrand leisten, fällt im betroffenen Land niemand zur Last und kann alles so abarbeiten, wie es gewünscht wird.
Und verstehe ich richtig, da waren andere Länder auch noch vor Ort bei dieser Übung?
Das Richtige ist, waren auch noch andere Länder vertreten, wie zum Beispiel Griechenland, Slowenien oder Rumänien waren auch tatsächlich vor Ort und die sind halt auch dort zertifiziert worden.
Und wie lange dauert so eine Übung? Ist das praktisch wie ein simulierter großer Realeinsatz, an dem man dann alles abarbeiten muss oder wie läuft das ab?
Also das Ganze läuft schon mal so ab, dass man schon eine Woche im Vorfeld alles herbereitet und dementsprechend auch schon plant für die Verlegung zum Beispiel dorthin und dann an sich selber unten die Woche, die man abhandelt mit den jeweiligen Szenarios und im Schlussendlichen natürlich auch die Nachwoche, also sprich insgesamt 3 Wochen, wo man auch wieder alles rückbereitet, Revue passieren lässt und eventuelle Sachen wieder dementsprechend ausmerzt beziehungsweise vielleicht den Ausbildungsstand doch ein bisschen korrigiert.
Aber die Übungsphase vor Ort ist in Wirklichkeit 3 bis 4 Tage und das Herausfordernde an dieser eigentlich kurzen Übungsphase vor Ort ist, dass man genau die Anlaufphase drinnen hat, also da, wo man eigentlich nicht zum Schlafen kommt, weil das Ganze ins Laufen kommen muss, sowohl im Kommandobereich, Management, Logistik, als auch draußen dann bei den Brandbekämpfern vor Ort im Wald. Und sobald sich das eingeschliffen hat und eigentlich in normale Bahnen übergehen würde, wird schon wieder die Abbruchphase simuliert, Handover, Takeover an das nächstkommende Waldbrandbekämpfungsteam und es ist wieder eine starke Belastung. Also sie schaffen es in diese 4 Tage die volle Belastung reinzupacken, was für die Zertifizierung natürlich auch wichtig ist, um zu sehen, wie die einzelnen Personen und das gesamte Kontingent unter Stress und Schlafentzug reagieren.
Wie verzahnt sind denn da die einzelnen Module der verschiedenen Länder? Also seid ihr da richtig autark? Bekommen da die Österreicher einen Auftrag und der wird erfüllt und am Abend ist man wieder im eigenen Camp? Oder muss man da dann Hand in Hand mit anderen Modulen anderer Länder oder mit lokalen Einsatzorganisationen auch zusammenarbeiten?
Also es ist jetzt sehr lageabhängig, würde ich jetzt einmal behaupten. Es kann sein, dass wir nämlich mit den anderen Nationen unterwegs sind und dementsprechend unsere Aufträge abhandeln, aber es kann auch sein, dass wir allein als Team unterwegs sind. Das ist immer sehr lageabhängig grundsätzlich draußen. Aber ein Großteil herunten waren wir doch mit den anderen Nationen mit verbunden im Einsatz unterwegs. Mhm.
Machen wir das mal ganz bildlich. Wie läuft das ab, jetzt auch diese Stabsarbeit? Da kommt in der Früh jemand, der funkt euch an oder wackelt am Zelt. Wie funktioniert das? Wie schafft es der Einsatzbefehl zu euch ins Camp?
Also koordiniert wird der Einsatz durch die lokale Einsatzleitung, durch die lokalen Behörden in Italien, durch die italienischen Behörden in der Türkei, durch die türkischen Behörden, die definitiv auch die Oberhand über alles, was in ihrem Land passiert, behalten. Die österreichischen Kräfte, AFTRU, die dort in den Einsatz gehen, die werden über diese lokalen Behörden entsprechend mit Aufträgen versehen, bekommen die dann meistens bei sogenannten Teamleader-Meetings Besprechungen mit der lokalen Einsatzbehörde, wo die Teamleader hingehen, die Kontingenzkommandanten hingehen und dort dann eben wirklich die Aufträge abgreifen, die Aufträge bekommen und im Nachgang dann noch mit anderen Teams vor Ort entsprechend koordinieren, dass ein gesamtkoordinierter Angriff im Fall von Waldbrand tatsächlich da herauskommt.
Machen wir das ganz praktisch mal. Wie kann so eine Lage konkret ausschauen? Also wenn du in der Früh einen Einsatzbefehl bekommst, was erwartet euch da?
Also man bekommt die Lage an sich, wie es dort halt eben ausschaut, schaut sich das Ganze dann auch selbst vor Ort an und handelt das Ganze dann in dem so ab, dass man halt eben mit seinem Team dorthin geht, wie zum Beispiel, wann irgendwo eine brandübergreifende Stelle sein sollte, schaut man, dass man halt eben dort den Bewuchs bzw. den Boden dementsprechend so schafft, dass halt eine Brandausbreitung dort nicht stattfinden kann. Andere Szenarien, zum Beispiel im Dorfbereich, wo halt eben diverse Güter sind, die wirklich wertvoll sind, dort auch rauszubringen mit diversen Fahrzeugen. Dort halt natürlich auch die große Problematik ist, dass man auch schnell Fahrzeuge zubekommt, beziehungsweise das Verladen, das an sich auch alles Zeit braucht, um tatsächlich diese Gegenstände von dort wegbringen zu können.
Von welchen Gegenständen reden wir da? Was ist da schützenswürdig
also,
zum Beispiel?
Grundsätzlich Kulturgüter reden wir da jetzt. Also Bilder, alte Bilder, Ölgemälde oder tatsächlich Skulpturen, in so welche Richtungen?
Dazu vielleicht ergänzen, das ist in Italien ein ganz großes Thema, Kulturgüterschutz durch den Zivilschutz. Was wir auch noch gehabt haben an Szenarien, die der Dominik jetzt nicht erwähnt hat, war Unterstützung bei der Evakuierung eines Krankenhauses zum Beispiel, zusätzlich zum Waldbrand. Also wo wir wirklich in die Verschnitt Waldbrand und Brand in der Stadt hineingegangen sind in dem Szenario. Also wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Es ist hier alles geübt worden, was man sich in diesem Szenario Waldbrand im Wald selber, rein Wald, mit schwierigem Gelände, steile Anhänge bis hin zur Stadt und über Übergang Wald in die Stadt vorstellen kann.
Und bei anderen Realeinsätzen in letzter Zeit, welche Lagen haben euch da so erwartet? Also zum Beispiel jetzt beim Seucheneinsatz in der Slowakei?
Da war die Herausforderung am Ende, die Verschleppung der Maul- und Klauenseuche zu verhindern. Das heißt, das österreichische AFTRU-Kontingent, das zur Dekontamination in der Slowakei war, hat in erster Linie Lkw am Grenzübergang dekontaminiert. Alle Lkw, die über den Grenzübergang gefahren sind, mussten durch diese Dekontaminationsschleuse für Großfahrzeuge im Endeffekt durch. Seuchenteppiche wurden aufgelegt. Da ging es darum, die Verschleppung einzudämmen.
Was erwartet euch denn noch punkto Auftragserfüllungen, Überraschungen? Also ich denke jetzt dran an Sprachbarrieren. Steht da immer gleich ein Dolmetscher zur Verfügung? Wahrscheinlich nicht immer. Wie ist der Umgang auch mit der lokalen Bevölkerung? Also wenn ich jetzt an einen Waldbrand zum Beispiel denke, also Leute sind dann panisch und vielleicht versteht da einer nichts, wenn einer sagt, ganz Italien ist ein Freiluftmuseum, wieso passt es nicht auf mein Haus auf? Ja? Also sind da dann vielleicht auch bei der Übung Statisten, die euch ablenken? Das passiert im Realeinsatz ja dann genauso.
Also wir haben sowohl auch vor Ort so Einlagen gehabt, wo halt eben eingespielt worden ist, dass man, wie es zum Beispiel mir persönlich war, der Trainer hergekommen ist und gesagt hat, okay, du legst dich da jetzt hin auf den Boden und spielst jetzt dementsprechend, dass du ja krank bist, dass wir eine Simulation im Camp selber drin haben, dass man aktiv wird und dementsprechend das auch abhandelt.
Mhm. Die Zertifizierungsübungen, die hier über die EU auf die Beine gestellt werden, die sind großartig und wirklich einsatznahe. Für die Zertifizierungsübung in Sardinien waren über 1000 Roleplayer sozusagen Statisten eingebunden, die alles eingespielt haben, Personen im Altersheim, die zu evakuieren sind, bis hin zu aufgebrachten Anrainern, warum genau das Nachbarhaus jetzt vorrangig geschützt wird und nicht das eigene, bis hin zu einer aufgebrachten Presse, die Falschmeldungen über den Einsatz verbreitet. Also es ist wirklich auf jeder Ebene ist eingespielt worden, sind Szenarien eingespielt worden, die man aus realen Einsätzen kennt, um eben hier die Teams, die zertifiziert werden und an der Übung teilnehmen, bestmöglich auf reale Einsätze vorzubereiten.
Und das ist dann mit Händen und Füßen oder wie verständigt man sich da?
Ja, die Verständigung mit Händen und Füßen an den Schadstellen, auch zwischen den einzelnen Teams, die ist definitiv wichtig. Basisenglisch reicht bei allen aus, aber irgendwann wird es dann so weit, dass man mit Händen und Füßen arbeiten muss. Und Sprachkenntnisse sind natürlich generell von Vorteil, wenn man in Auslandseinsätze geht. Da haben wir aus Italien haben wir das Beispiel, dass die Übungsleitung einen Fall eingespielt hat, dass ein Sträfling entflohen ist, den sie dann im Camp bei uns gesucht hat. Es mussten alle im Camp antreten und es wurde durch die Polizei kontrolliert, ob sich dieser Sträfling jetzt hier befindet oder nicht. Und die italienischen Polizisten haben gespielt, dass sie nicht Englisch können und uns auch keine Informationen gegeben. Das haben wir dann relativ schnell ausgehebelt, indem wir jemanden dabei hatten, der Italienisch mit ihnen gesprochen hat, und dann waren sie auf einmal sehr kooperativ. Also auch in diese Richtung ist alles möglich und denkbar. Aber jetzt vielleicht noch zur Sprachbarriere. Im Idealfall ist schon vorgesehen, dass tatsächlich ein Dolmetscher pro Kontingent auch mitgeht, um hier dem Kontingenzkommandanten oder auch den Verbindungsoffizieren wirklich zur Verfügung zu stehen, damit die Konversation vor Ort auch tatsächlich erleichtert wird, gerade auf den hohen politischen Ebenen, wenn es dann wirklich darum geht, in Details auch sattelfest zu sein.
Also ständige Überraschungen mit in der Übung, aber im Realeinsatz natürlich genauso. Bei der Feuerwehr nennen wir dann diesen Safe Space, wo man dann unter Anführungszeichen zu Hause ist und seine Ruhezeiten verbringt, das Camp. Nennt man das bei euch auch so oder wie bezeichnet ihr das?
Genau, das ist genauso bei uns das Camp auch, ja.
Wie läuft das ab? Auch das ist völlig autark. Also jetzt habt ihr gesagt, was 11 oder 12 verschiedene Menüs gibt es zur Auswahl. Für 2 Wochen seid ihr vorbereitet. Wie läuft das ab? Wie schaut das aus? Ist das ein Containerdorf?
Also es ist kein Containerdorf. Wir haben Zelte mit, in denen wir dementsprechend unser Equipment untergebracht haben, beziehungsweise auch dort schlafen. Wir haben dort auch die Möglichkeit, dadurch wir Selbstversorgung von Strom haben, mit Notstromaggregaten uns zu versorgen, beziehungsweise auch haben eigene Tanks mit, wo wir dementsprechend die Autos auch mit Sprit versorgen können.
Wie läuft das dann mit Ruhezeiten zum Beispiel? Also gibt es da ein Dienstrad? Hat man da fixe Zeiten, um sich auszuruhen oder ist das komplett einsatzabhängig? Ich meine, was nicht, zählt das Arbeitszeitgesetz in einem Katastropheneinsatz? Ich habe keine Ahnung.
Also es wird da schon ein Dienstrad dementsprechend aufgestellt. Das ist ungefähr immer wieder bei einer 12-Stunden-Schicht. Da wechselt man sich dann dementsprechend ab und handelt man in diesem Zeitraum, in diese 12 Stunden, die Einsätze ab. Wenn es halt natürlich ein bisschen drüber hinausgeht, schaut man, dass dann dementsprechend draußen auch die Abwechslung macht und fährt dann wieder hinein und macht dementsprechend seine Ruhezeit im Campering.
Da hat jeder seine offizielle Ausrüstung und Ausstattung natürlich mit, aber was nimmt man denn privat mit? Dürft ihr da privat überhaupt Dinge mitnehmen?
Also es ist sehr wohl erlaubt, dass man private Dinge mitnimmt. Man darf es natürlich nicht übertreiben, sage ich jetzt einmal in guten. Aber man kann natürlich auch private Sachen wie sein Handy zum Beispiel mitnehmen, dass man halt für sich selbstständig vielleicht auch ein bisschen Fotos macht, dass man was zu Hause auch herzeigen kann. Aber man ist sehr gut versorgt, was das angeht. Von daher ist es nicht wirklich notwendig, dass man privat etwas mitnimmt.
An meine Lieblingsschokoriegel oder an eigenen Polster oder sowas, wenn ich das Bedürfnis hätte?
Das eventuell, dass man ein bisschen einen besseren Schlaf hat, ja.
Okay. Und das persönliche Alarmpaket, wo von der Zahnbürste bis zur Unterhose, dem Reisepass alles drin ist, habt ihr das immer fertig gepackt oder wie läuft das ab?
Na, so ganz ist es nicht. Dadurch wir ja viele andere Aufträge auch haben, ist das Ganze in Spind versperrt. Das heißt, wenn es dann dementsprechend zu einer Alarmierung kommt, wird natürlich eine Zeit gegeben, wo man das Ganze packt und dann auch fertigstellt.
Beziehungsweise auch die Teile, die dann von Auslandsarbeitsabwehrzentrum kommen, jetzt zum Beispiel auch unsere zivilen Partnerorganisationen, die bekommen halt dann, wenn sie eintreffen hier in Korneuburg, ihre Sachen, die fassen das dann vor Ort aus. Es wird in Korneuburg durch den Aufstellungsstab entsprechend auch schon vorbereitet, sodass das dann möglichst rasch vonstatten geht.
Kommt das vor Ort im Auslandseinsatz dann auch mal vor, dass das Equipment kaputt geht? Muss das dann vor Ort repariert werden? Habt ihr da zum Beispiel einen Mechaniker mit oder gibt es da eine Art Anschlussversorgung aus Österreich, wo man was nachliefern lassen kann?
Natürlich passiert es unten sehr wohl auch, dass Gegenstände kaputt werden. Wir haben sehr wohl auch einen Mechaniker mit, der dementsprechend auch die Reparaturen durchführen kann. Diverse Kleingeräte, wo es nicht wirklich notwendig ist oder nicht mehr möglich ist, das zu reparieren, kann man auch nachbeschaffen. Da ist ein Verswechsel sehr wohl auch möglich.
Jetzt ist ja das Waldbrandmodul ganz neu zertifiziert worden. Welche anderen Module, Dekontamination habe ich schon durchgehört, welche anderen Module gibt es da noch, die eingemeldet sind?
Also wir haben 6 eingemeldet als AFTRU. Das sind Waldbrand schon angesprochen, Wasseraufbereitung befindet sich final in der Zertifizierung. Wir haben schon zertifiziert und im europäischen Zivilschutzpool drinnen Dekontamination, wie es in der Slowakei im Einsatz war, und Retten und Bergen, wie es in der Türkei im Einsatz war. Dann haben wir noch im Zertifizierungsprozess offen Retten und Bergen unter ABC-Bedingungen. Und das 6. Modul ist dann Spüren, also ABC-Detection. Das ist das 6. Modul, das wir in den Zivilschutzmechanismus eingemeldet haben. Und das sind in Wirklichkeit auch alles Themen, die die ABC-Abwehr standardmäßig abdecken kann. Das heißt, wir nutzen hier Wissen und Gerät, das wir vorhanden haben in Österreich, im österreichischen Bundesheer, und ziehen uns, wie gesagt, über die zivilen Partnerorganisationen Fachwissen noch hinzu und versuchen eben so, alles, was wir in Österreich leisten können, anzubieten, unter einem Schirm anzubieten, auf einer Plattform anzubieten, um eben keine Parallelstrukturen zu schaffen.
Also 6 wichtige Module. Picken wir da vielleicht noch eines raus. Der Retter- und Bergezug erinnert mich wahrscheinlich an den großen Erdbebeneinsatz in der Türkei 2023. Habt ihr da Erfahrungsberichte? Wie ist das abgelaufen für euch?
Ja, also wenn man da die Stunde 1 unten ankommt, man natürlich die Lage dort sieht, wie es dort ausschaut, die eingestürzten Häuser, dann denkt man sich natürlich schon seine ersten Teile, wie schlimm kann es vor dort wirklich drinnen sein und wie viele Verletzte gibt es vor Ort. Ja. Es gibt natürlich auch gewisse Kehrseiten, wenn man dann dementsprechend dort versucht, seinen Einsatz abzuhandeln beziehungsweise den generell abhandelt, man dann auch vermisste Personen leider Gottes nicht auffinden kann. Dann gibt es aber natürlich auch wieder die positive Seiten, wenn man vermisste Personen auch wieder findet, und das baut einen natürlich auch zusätzlich wieder auf.
Ja, im Erdbebeneinsatz ist der Zeitdruck natürlich dann ein extrem großer. Wir haben die ersten 100 Stunden nach dem Erdbeben, die entscheidend sind, ob wir Menschen noch lebend retten können. Und das ist natürlich die große Zielsetzung. Das heißt, in diesen ersten 100 Stunden wird man alles andere hintanstellen, Schlaf hintanstellen, persönliche Befindlichkeit hintanstellen, um eben wirklich so viel wie möglich an der Schadstelle draußen zu sein, um Lebendrettungen durchführen zu können. Und in der Türkei 2023 haben wir dieses Hochgefühl auch tatsächlich 9-mal gehabt. Wir haben 9 Personen lebendig retten können aus den Vertrümmerungen. Ja, und die persönliche Betroffenheit nimmt man natürlich dann auch mit ins Camp zurück. Also das ist 24/7 da, diese Situation, dass hier tausende Menschen gestorben sind und man noch alles dran setzt, wirklich Lebendrettungen noch durchführen zu können. Also Menschen einfach noch zu finden, die noch leben unter diesen Trümmerhaufen. Und was mich besonders berührt, ist, dass die Menschlichkeit da auch nicht zu kurz kommt. Da, im Einsatz, AFTRU-Einsatz in der Türkei, gibt es die schöne Geschichte, dass einer der Soldaten, der aus dem vertrümmerten Haus dann herauskam, da eine Lebendrettung durchgeführt hat, dann noch einmal ins Haus zurückgegangen ist und eine Decke herausgeholt hat. Und diese Decke hat er dann einer Familie, die obdachlos draußen gesessen ist in der Kälte Ende Februar, hat er der Mutter gegeben für die kleinen Kinder, damit denen auch irgendwie noch warm wird in dieser Nacht. Und ursprünglich haben die alle, die das gesehen haben, irgendwo gedacht, ja, der wird das jetzt als Erinnerung oder Ähnliches mitnehmen. Und das hat dann auch dafür gesorgt, dass das österreichische AFTRU-Element im Ansehen noch einmal mehr gestiegen ist, einfach weil diese Menschlichkeit im kleinsten Detail dann einfach spürbar und greifbar war. Und das hat wirklich viel auch dann nochmal bewirkt vor Ort.
Also das sind dann schon Situationen, wo man dann wieder weiß, warum man so viel Übungen und Auslandsübungen und interne Übungen und all diese Dinge, die ganze Ausbildung, das ganze Equipment anschafft, damit übt und dann in den Einsatz geht. Das sind genau diese Momente wahrscheinlich.
Ja, genau.
Jetzt fragen sich viele natürlich, wie kann man bei AFTRU mitarbeiten, für AFTRU arbeiten, mit AFTRU in den Einsatz gehen? Diese Frage ist auch öfters gekommen über Social Media. Zum Beispiel fragt uns der Roland, der ist bei einer Freiwilligen Feuerwehr im Bezirk St. Pöltenland, wie kann man denn bei AFTRU beitreten, sagt er unter Anführungszeichen.
Das ist ganz einfach. Man braucht sich nur mit dem Arbeitsabwehrzentrum in Verbindung setzen und dort dementsprechend sagen, dass man gern zu der AFTRU hin beitreten will.
Idealerweise bringt man dann auch noch den richtigen Hintergrund mit. Das heißt, man ist entweder Berufssoldat oder Milizsoldat, dann ist es ganz einfach. Wenn man dann auch noch die richtige Waffengattung hat in der Ausbildung, ABC, oder eben privat bei einer freiwilligen Feuerwehr ist oder bei der Bergrettung ist, dann ist das natürlich ein super Hintergrund, um hier in die AFTRO einzusteigen. Das war der militärische Bereich. Und wir haben ja gesagt, wir haben das alles ausgeweitet, auch auf zivile Partnerorganisationen. Und diese Partnerorganisationen können natürlich auch jederzeit sagen, wir haben Personal, das mit in den Einsatz fahren will. Oder auch jeder und jede da draußen, die zuhört und sagt, ich bringe die entsprechende Ausbildung mit, ich kann etwas mit diesen Themen anfangen. Ich bin bei der Bergrettung, Zivilschutzverband, ich bin bei den Rescue Dogs, ich bin beim Arbeiter-Samariter-Bund, bei einer freiwilligen Feuerwehr. Ich möchte mitfahren, am besten wirklich direkt mit dem Arbeitsabwehrzentrum in Korneuburg in Verbindung treten und da gibt es dann alle weiteren Infos.
Und diese Infos bekommt ihr unter aftro.info@bmlv.gv.at. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Und durch diese vielen Parallelen zu den zivilen Einsatzorganisationen sind vielleicht bei euch auch viele Mitglieder, viele Soldatinnen und Soldaten auch doppelt beschäftigt in ihrer Freizeit, zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr?
Das ist richtig. Bei mir selber ist es auch so. Ich habe halt von klein auf an mit der Feuerwehr angefangen und habe dann relativ schnell gesehen, dass mir eigentlich das ist, was mir taugt. Und habe dann aber auch dieses Militärische gesucht. Das hat mich eben auch interessiert. Also zweierlei Schienen im Endeffekt. Und dann hat sich das gut eigentlich mit der ABC-Abwehr ergeben. Und seit circa 9 Jahren bin ich jetzt auch schon mit dabei.
Und zum Abschluss vielleicht auch noch auf persönlicher Ebene. Was war denn eure private Begeisterung für AFTRO als Einsatzeinheit, aber auch als Arbeitgeber in diesem Sinne? Dominik, du bist ja von der Feuerwehr gekommen. Was war so dein Schlüsselerlebnis? Warst du beim Grundwehrdienst und hast dann gesagt, da bleibe ich gleich? Oder wie war das bei dir?
So circa, ja. Aber zum Teil auch natürlich, dass man in die Fußstapfen der Eltern tritt, so wie von meinem Vater eben.
Ah, der war bei AFTRO?
Zum Teil auch bei AFTRO mit eingesetzt, ja. Mhm.
Hast du ein persönliches Ziel für dich noch? Was würdest du gerne erreichen? Was würdest du gerne erleben?
Ja, schlussendlich einmal dann doch irgendwann hier auch in der Lehre tätig zu sein. Das heißt, sprich, den anderen das Wissen zu übermitteln.
Anna, gleiche Frage für dich. Jetzt bist du Kommandantin von AFTRO. Hast du Visionen, hast du Ziele vor Augen, die du noch erreichen möchtest? Oder bist du angekommen?
Ich bin definitiv angekommen auf dem richtigen Arbeitsplatz in der Miliz. Visionen und Ziele für AFTRO. Auch ganz klar, wir haben 6 thematische Module in den Zivilschutzmechanismus eingemeldet. Wir rechnen damit, dass es definitiv mehr Einsätze geben wird, weil diese Fähigkeiten abgerufen werden über den Zivilschutzmechanismus. Und meine Vision ist, dass wir da weiter ganz stark performen, so wie auf den diversen Übungen bisher auch im Einsatz und zeigen, was wir alles können als österreichische Katastrophenhilfseinheit im Auslandseinsatz. Und was ich als ganz große Stärke von AFTRO finde, ist, dass jede einzelne Person, die da mitmacht, ihre und seine Fähigkeiten mit einbringt und jede Person da ist, um zu helfen, dann, wenn es dringend notwendig ist.
Und vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein bei dieser Folge. An dieser Stelle auch nochmal die E-Mail-Adresse, wenn ihr weitere Informationen benötigt oder ihr euch direkt bewerben möchtet. aftro.info@bmlv.gv.at. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Und wenn euch interessiert, was das Heer noch so macht, dann schaut gerne auf der Karriere-Website vorbei unter karriere.bundesheer.at. Damit bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut Wehr!